Der König Nebukadnezar spaziert auf dem flachen Dach von seinem königlichen Palast und er schaut die Stadt Babel an. Nennt eines von diesen prächtigen Gebäuden von Babel. Er schaut um und dann füllt Stolz sein Herz und er sagt: Das ist das große Babel, das ich erbaut habe, zur Königsstadt durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Doch bevor der Nebukadnezar die Worte können ausreden, ist eine Stimme vom Himmel gekommen und sagt: Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich ist dir genommen. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen ausstoßen und du sollst bei den Tieren des Feldes bleiben. Gras wird man dich fressen lassen wie die Rinder und 7 Zeiten sollen hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt über die Königreiche der Menschen hat und sie gibt, wem er will. In dem Augenblick ist das erfüllt worden, wo die Stimme gesagt hat. Der Nebukadnezar ist verstoßen worden. Er war 7 Jahre auf dem Feld und hat wie ein Tier gekust. Dann nach 7 Jahren ist der Verstand zurückgekehrt beim Nebukadnezar und dann hat er den König vom Himmel gelobt und gesagt: All sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind Recht. Und wer stolz ist, den kann er demütigen. Die Geschichte aus dem Buch Daniel, Kapitel 4, 26 bis 34, ist bereits ein praktisches Beispiel vom Predigtext, den wir anschauen, aus Jakobus 4, 6, wo es heisst: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Der Jakobus zitiert da einen Vers aus Sprüche 3, 34 und im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 5, finden wir den Vers ebenfalls. Es ist interessant, der König Nebukadnezar hat ja bereits Gottes Macht erlebt gehabt. Nachdem nämlich der Schadrach, Meschach und Abednego unversehrt aus dem Feuerofen rausgekommen sind. Und damals hat der König Nebukadnezar gesagt: Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Das ist Daniel 3, 29. Und trotzdem hat sich dann das Herz von dem König überhoben. Und er war stolz auf seine eigene Leistung. Und damit hat sich dann bewahrheitet, was im ersten Teil von dem Vers steht. Gott ist dem stolzen König widerstanden und hat ihn demütigt, bis er dann erkannt hat, dass niemand Gottes Handeln in Frage stellen kann und dass er allein Gott gehört. Ich habe die Predigt in 3 Punkte aufgeteilt. Ein erster Punkt: Stolz und Demut, ein ungleiches Paar. Der zweite Punkt: Mose, das Leben von einem demütigen Mensch. Und der dritte Punkt: Wie werde ich ein demütiger Mensch? Zum ersten Punkt: Stolz und Demut, ein ungleiches Paar. Anhand von einem Gleichnis, das steht im Lukas 18, Vers 9 bis 14, führt uns das Jesus mal bildlich vor Augen. Er erzählt das Gleichnis Menschen, die gemeint haben, sie seien fromm und wo die anderen ein bisschen von oben herab angeschaut haben. Jesus erzählt: Es sind 2 Menschen gewesen, die sind zum Tempel hochgelaufen. Die wollten beten. Der eine, ein Pharisäer, also ein Mann der frommen Elite. Und der andere war ein Zöllner. Heute würde man sagen, so ein richtiger Abzocker. Der Pharisäer ist dann hingestanden, so dass man natürlich gut sieht. Und hat angefangen und hat gesagt: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die Leute. Räuber, Ehebrecher, Betrüger und auch wie der Abzocker dort. Ich verzichte 2-mal in der Woche auf Kaffee und Gipfeli. Und ich spende 10% von meinen Aktiengewinn, Kumuluspunkt und Flugmeilen. Der Zöllner ist aber ein bisschen weiter hinten gestanden. Und er hat seine Augen nicht aufheben zum Himmel. Er ist da gestanden, hat seine Hand an die Brust geschlagen und hat gesagt, Gott, bis mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt zu den Leuten, die das zugelassen haben, der Zöllner, der ist gerechtfertigt, also befreit von seiner Sünde heimgegangen, aber nicht der Pharisäer. Dann wer sich selber für wichtig haltet, der wird erniedrigt, demütigt werden. Wer sich aber demütigt, der bekommt Gnade von Gott. Das Gleichnis zeigt auch sehr schön Eigenschaften von einer stolzen Person auf. Als erstes, eine stolze Person schaut auf die anderen runter und findet, ich bin ja etwas Besseres. Und das Zweite, die stolze Person rühmt sich mit seinen eigenen Leistungen und meint noch, er habe gefallen bei Gott. Doch Gott widersteht an einer stolzen Person. Der Spurgeon hat mal etwas Treffendes gesagt. Er hat gesagt, es ist eine hassenswerte Illusion, wenn wir uns selbst für wichtig halten, aber eine, der wir so leicht verfallen. Wenn der Herr uns gebraucht, träumen wir auch bald davon, wichtig zu sein. Wir denken, wir sind für die Gemeinde unersetzlich, tragende Säulen des Werkes und Grundsteine des Tempelgottes. Wir sind Nichtse und Niemande. Aber dass wir nicht so denken, ist sehr offensichtlich. Denn sobald wir außer Gefecht gesetzt sind, fangen wir an zu fragen, wie wird die Arbeit ohne mich weitergehen? Es sind schon begabtere Männer und Frauen gestorben, ohne dass das Werk des Herrn zum Stillstand gekommen wäre. Manchmal nimmt uns Gott die Kraft zu einem Zeitpunkt, wenn es so scheint, als würden wir am meisten gebraucht. Damit will uns Jesus zeigen, dass wir für das Werk Gottes nicht unverzichtbar sind. Auch wenn wir uns bis aufs Äußerste einsetzen, kommt Jesus doch sehr gut ohne uns aus. Wir tun gut daran, wenn wir unser Ich klein halten und der Herr Jesus allein groß gemacht wird. Wir sehen, Stolz zeigt sich darin, dass wir recht eher Macht, Leistung und Gelingen uns selber zuschreiben, anstatt Gott. Stolz ist die Wurzel und der Kern der Sünde und schlussendlich nichts anderes als Götzendienst an der eigenen Person. Weil ich klopfe mir ja auf die Schulter und sage, Mensch, bin ich gut. Ein stolzer Mensch hat den Platz eingenommen, wo eigentlich Gott gehört. Und was zeigt uns das Gleichnis denn über Demut? Der Satz, Gott sei mir Sünder gnädig, zeigt, dass Demut eine Grundhaltung ist, wo ich meine persönliche Bedeutungslosigkeit, Unwürdigkeit und Sündhaftigkeit vor Gott erkenne. Und Gott allein, Ehr, Lob, Macht, Hingabe, Unterordnung und Gehorsam zuerkennen, weil er es auch allein verdient. Und es ist interessant, in der Bibel finden wir keine einzige Stelle, wo der Stolz als etwas Positives dargestellt wird. Im Gegenteil, in Sprüche 16,5 heißt es, ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Gräuel und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. Was mich spannend unter dem Predigttext ist, er hat eine Verheißung drin, den Demütigen gibt er Gnade. Vielleicht fragst du, ja, warum ist denn Gnade wichtig für mein Leben? Ohne Gnade keine Vergebung. In Epheser 1,7 heißt es, in ihm, also in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Ein standhaftes, festes Herz. Im Hebräer 13,9 heißt es, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Gnade bedeutet aber weiter auch, überreich beschenkt sie. Im Johannes 1,16 heißt es, und von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Und Gnade bedeutet auch, gerecht werden durch den Glauben allein, ohne Verdienst. Römer 3, 22 bis 24. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle gerettet werden, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Das sind für mich schon Gründe genug, um eigentlich weiter über Demut nachzudenken. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Mose, das Leben von einem demütigen Mensch. Wir lesen im 4. Mose 12,3. Aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Und ich möchte ein paar Stationen aus dem Leben von Mose anschauen, ja, wie sich dann die Demut in dem Leben gezeigt hat. Also wenn er schon demütiger war als alle Menschen, dann will ich wissen, was der Mann ausgezeichnet hat. In den ersten 40 Jahren von seinem Leben hat der Mose das Wort Demut wahrscheinlich nicht einmal gekannt. Er ist aufgewachsen am Hof des Pharao und war eine angesehene Person gewesen. Seine Stellung und seine Macht haben ihn dazu verleitet, einen Ägypter totzuschlagen. Doch er wird mit dem nicht zum Retter für sein Volk, sondern er muss flüchten. Dann folgen 40 lange Jahre in der Wüste. Viel, viel Zeit zum Nachdenken. Jahr ein, Jahr aus, Schaf hüten. Keine Aufstiegschancen, keine Abwechslung, Schaf hüten. Doch Gott lässt nicht ab, den Mose zu einem demütigen Mensch zu formen. Gott begegnet dem Mose im brennenden Dornbusch und beruft ihn für eine ganz grosse Aufgabe, nämlich das Volk Israel aus Ägypten ins verheißene Land zu führen. Wo dann der Mose zu seinem Volk kommt und das erste Mal vor dem Pharao erscheint, dass das Volk ziehen lässt, macht der Pharao die Last fürs Volk aber noch schwerer. So dass der Mose verzweifelt zu Gott sagt, wir lesen das im 2. Mose 5, 22 und 23. Mose aber kam wieder zu dem Herrn und sprach, Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hingegangen bin zum Pharao, um mit ihm zu reden in deinem Namen, hat er das Volk noch härter geplagt und du hast dein Volk nicht errettet. Der Mose hat gedacht, Gott ist mit mir, das ist eine kurze Sache, das ist schnell erledigt. Ist es aber nicht. Gott geht auch nicht auf die Klage von Mose ein, sondern er bestätigt dem Mose, dass er, der Pharao, sie würde müssen ziehen lassen. Und Mose vertraut dann Gott. Und so haben wir einen ersten Punkt. Ein demütiger Mensch vertraut Gott, auch wenn alles dagegen spricht. Ich denke, in dem Moment hat der Mose wirklich gedacht, das kommt nicht gut. Aber es folgen die 10 Plagen. Eine Machtdemonstration Gottes. Und nach dieser 10. Plage lässt der Pharao das Volk ziehen. Aber dann kommt schon die erste Bewährungsprobe. Nach dem Auszug aus Ägypten werden die Israeliten von den Ägyptern verfolgt. Und das Volk macht dem Mose lauthals Vorwürfe. Also er wird wirklich heftig kritisiert. Und was sagt Mose darauf ab? Wir lesen im 2. Mose 14, Vers 13 und 14. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, stehet fest und sehet zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ein demütiger Mensch kann auf die Antwort von Gott warten. Und wir wissen, die Antwort ist nicht ausgeblieben. Das Meer hat sich geteilt und das Volk hat können durchziehen. Dann nach 3 Tagen, nachdem sie durchs Schilfmeer durchgelaufen sind, sind sie nach Mara gekommen. Und sie haben das Wasser nicht können trinken, weil es nicht gut war. Und wieder hat das Volk kritisiert. Und was macht der Mose? Wir lesen im 2. Mose 15, 25. Mose schrie zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser, da wurde es süß. Ein demütiger Mensch bringt seine Not vor Gott. Dann noch kurze Zeit später, das Volk ist in Refidim und hat wieder mit dem Mose gestritten. Gib uns Wasser, haben sie gesagt. Und der Mose hat wieder zum Herr geschrien und hat gesagt, im 2. Mose 17, 4, was soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Aber Gott sagt zu ihm, siehe, ich will dort vor dir stehen, auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Wir haben einen weiteren Punkt. Ein demütiger Mensch lebt im Gehorsam gegenüber von Gottes Wort. Das Volk war immer noch in der Wüste, hat sich gelagert. Und dann hat der Mose einen Besuch bekommen von seinem Schwiegervater und von seiner Familie. Der Jitro, sein Schwiegervater, hat der Mose zugeschaut, wie er dem ganzen Volk Gottes Weisungen erklärt hat und wie er ihre Streitfälle behandelt hat. Und dann hat ihn der Schwiegervater mal auf die Seite genommen und gesagt, du Mose, ich hätte da noch einen Rat, wie du das könntest besser machen. Er soll doch auserlesene Leute einsetzen, die ihn durch entlasten. Und der Mose, was hat er gemacht? Man lest im 2. Mose 18, 24. Mose gehorchte dem Wort seines Schwiegervaters und tat alles, was er sagte. Daraus sehen wir, ein demütiger Mensch nimmt konstruktive Kritik an und setzt sie um. Und ein demütiger Mensch kann loslassen und Aufgaben an andere delegieren. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung. Der Mose ist auf dem Berg Sinai bereits 40 Tage, 40 Nächte. Und Gott hat ihm Gesetzestafeln gegeben. Und der Mose steigt wieder vom Berg runter, weil Gott ihm gesagt hat, dass das Volk ein goldiges Kalb gemacht hat. Wir lesen im 2. Mose 32, 19. Als Mose aber nahe zum Lager kam und das Kalb und das Tanzen sah, entbrannte sein Zorn und er warf die Tafeln aus der Hand und zerbrach sie unten am Berge und nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und ließ es im Feuer zerschmelzen. Daraus sehen wir, ein demütiger Mensch verabscheut Sünd und bekämpft sie. Aber nochmal zurück auf den Berg Sinai. Die Begebenheit, die dort ist, das ist für mich eine der faszinierendsten und spannendsten, die ich im Alten Testament kenne. Und zwar lesen wir dort im Vers 10, 2. Mose 32, 10, da sagt Gott, und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Was für ein Angebot. Was für ein Angebot. Auf einen Schlag könnte Mose das halsstarrige Volk loswerden. Ein Klapp hätte es los. Und was dann? Gott will ihn und seine Familie zum grossen Volk machen. Hey, das ist das Top-Angebot vom Leben. Das gibt es kein zweites Mal. Aber was sagt der Mose? Und die Antwort, die gab mir einmal zu Herzen, was der Mose Gott antwortet. Und die Antwort zeugt von wahrhaftiger Demut. Wir lesen im 2. Mose 32, 11 bis 13. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie vom Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über ein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast, ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel Und dieses ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben und sie sollen es besitzen für ewig. Ein demütiger Mensch setzt Ehre vor Gott über alles. Bei Mose ist da kein Funke Stolz rum. Für ihn ist Gott das Ein und das Alles. Und Gottes Name darf unter keinen Umständen an Ansehen verlieren. Das kann nicht sein. Und für den Mose haben Gottes Verheißungen, Gottes Versprechen allerhöchste Priorität. Wir sehen, ein demütiger Mensch kennt das Wort Gottes und setzt den Willen von Gott auch um. Dann am nächsten Tag redet Mose nochmal mit Gott. Wir lesen das im 2. Mose 32, Vers 31 bis 33. Das heißt, als nun Mose wieder zu dem Herrn kam, sprach er: Ach, das Volk hat eine große Sünde getan und sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr sprach zu Mose: Ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Man sieht nochmal einen Punkt, ein demütiger Mensch ist selbstlos. Der Mose ist sogar bereit, sein Leben hinzugeben, nur dass Gott dem halsstarrigen Volk vergibt. Doch Gott sagt, dass jeder Mensch für seine Sünden selber verantwortlich ist. Der Tod von Mose hätte nicht gelangt, um die Sünden von dem Volk zu vergeben. Nur Gott selber hat das Sündenproblem lösen, indem er Jesus Christus, seinen geliebten Sohn, auf die Erde geschickt hat. Es hat ein vollkommenes, ein sündloses Opfer gebraucht. Im Hebräer 4,15 heißt es: Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Und Jesus Christus sagt in Matthäus 11,29, dass er sanftmütig und von Herzen demütig ist. Er hat in völliger Abhängigkeit von Gott gelebt. Jesus war ein vollkommen demütiger Mensch. Er war seinem Vater absolut gehorsam. Und in Philipper 2,8 heißt es: Er, Jesus, erniedrigte, der demütigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Jesus Christus ist für dich, für mich, am Kreuz von Golgatha gestorben. Er ist für uns gestorben, weil wir stolz sind, weil wir halsstarrig sind, weil wir ohne Gott leben wollen. Und das Leben ohne Gott wird auch nach unserem lieblichen Tod ohne Gott weitergehen. Eine Ewigkeit ohne Gott zu verbringen, heisst, an dem Ort zu sein, wo Heulen und Zähneklappern ist. Dort, wo ewiges Feuer ist, dort, wo ewige Qual ist, und das ist die Hölle. Doch solange wir auf Erden leben, können wir das Gnadenangebot von Gott annehmen. Der Paulus ruft uns in 2. Korinther 5,20 zu: Lasst euch versöhnen mit Gott. Nur wer Jesus Christus um Vergebung von seinen Sünden bittet, und Jesus bittet, in sein Leben hineinzukommen und die Herrschaft zu übernehmen, der wird gerettet werden. Wir kommen zum dritten Punkt. Wie werde ich ein demütiger Mensch? Im 1. Petrus 5,6 fordert uns Gott auf: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft. Das ist ganz eine konkrete Anweisung. Wir sollen Gott alle unsere Sorgen, Jesus alle Sorgen anvertrauen im Gebet. Und jetzt kommt der Punkt, den kenne ich auch, Bernd. Gott gebraucht unsere Fehler und unser Versagen, um uns demütiger zu machen. Wir alle machen Fehler, uns passieren peinliche Dinge. Wir vergessen, was wir jemandem versprochen haben oder setzen einfach wieder mal etwas in den Sand. Klar, wir können in Selbstmitleid verfallen, was uns erstens mal nicht weiterhilft und zweitens auch eine Form vom Stolz ist. Vielmehr sollten wir uns unserer Unzulänglichkeit bewusst sein. Aber Gott nutzt unser Versagen, damit wir demütiger werden. Gott lässt uns durch andere Menschen zurechtweisen und kritisieren. Es gibt nur wenige Dinge im Leben, die uns so gut helfen, die Tiefe von unserem Stolz zu begreifen, wie die natürliche Reaktion auf die Zurechtweisung oder Kritik. Klar, wir dürfen den Sachverhalt ja erklären. Aber merkt es mal selber, wenn das bei euch passiert. Stolzes Herz ist doch sofort bereit, sich zu verteidigen oder jemand anderem Schuld zu geben. Aber wir sollen durch Kritik und Zurechtweisung Demut lehren. Dann denk über dein Leben nach, wo sich Stolz verborgen halten könnte. Wir können auf viele Sachen stolz sein. Wir können stolz sein auf unsere Kinder, auf unsere Enkelkinder, stolz auf den beruflichen Erfolg, auf die Wohnung, das Auto, auf die eigene Leistung. Vielleicht geht dir das jetzt zu weit. Aber bedenk eins. Es war nicht deine Leistung, die dich auf die Welt gebracht hat. Du kannst auch nichts dafür, mit welchen Gaben und Fähigkeiten du von Gott ausgestattet worden bist. Und es ist eigentlich töricht, auf etwas stolz zu sein, was ich ja Gott zu verdanken habe, was er mir geschenkt hat. Darum bitte um Vergebung, wenn du deinen Stolz erkennst und einsiehst. Und wenn es dir wirklich ernst ist, Demut zu lernen, dann bitte Gott darum, dass er dir ein demütiges Herz schenkt. Und eins kann ich dir garantieren, weil ich aus eigener Erfahrung weiss, es passieren auf einmal Sachen, die werden dich überfordern, die wirst du nicht verstehen, die zwingen dich in die Knie. Gott wird dein Gebet um ein demütiges Herz sehr ernst nehmen. Ich fasse zusammen. Stolz und Demut, ein ungleiches Paar. Der Stolz nimmt in unserem Leben einen Platz ein, wo Gott allein gehört. Stolz ist Sünde und muss erkannt und bekannt werden. Warum? Weil Gott den Stolzen widersteht. Wer stolz ist, der beraubt sich selber der Gnade Gottes. Demut gibt Gott den Platz, wo ihm auch wirklich zusteht. Nämlich den Platz Nummer 1, den Platz an deiner Schaltzentrale. Und Gott gibt der demütigen Gnade. Im 1. Korinther 15, 10 lesen wir, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Der zweite Punkt, Mose, das Leben von einem demütigen Mensch. Am Leben von Mose sehen wir, wie gelebte Demut aussieht. Demut hat nichts mit Minderwertigkeit zu tun, sondern Demut bedeutet die volle Hingabe und Abhängigkeit von Gott. Demut sucht schlussendlich nur eins, nämlich die Ehre von Gott. Und wie werde ich ein demütiger Mensch? Ganz einfach. Bitte Jesus Christus darum, dass er dir ein demütiges Herz schenkt. Ich habe so gebetet, und kurze Zeit darauf habe ich dann einen heftigen Streit mit meiner Frau gehabt. Und in einem Streit fallen manchmal unangenehm ehrliche Worte. Und ich habe mir eingestehen, dass ich Fehler gemacht habe. Und das dann auch meiner Frau einzugestehen, das ist ein demütigender, aber ein heilsamer Moment gewesen. Und dann gemeinsam können beten und um Vergebung bitten, das ist Gnade. Amen.